Eine Halbzeit HSV. Der Podcast zum Hamburger Sportverein von Ben Strebel und Tim Ottenberg.
Moin und willkommen bei uns hier bei Eine Halbzeit HSV. Ich bin Tim und ich grüße jetzt meinen Podcast-Partner, der ab jetzt gesagt hat, dass er sich opfert und immer 0-3 gegen den HSV tippen will. Moin, Ben.
Moin, Tim. Ich grüße dich und alle, die hier zuhören. Und ja, ich mache jetzt erstmal einen Canossa-Gang für meine kleine Nestbeschmutzung in der letzten Folge. Mein Tipp, es war 0-2, nicht 0-3.
Oder 0-2, ja.
Aber die Mannschaft hat mich überrascht. Und ich glaube, ich wurde selten so positiv überrascht von der HSV-Mannschaft wie in diesem Spiel. Und ja, es ist jetzt Dienstagabend, ist schon ein bisschen her, das Spiel, aber im Netz kursieren ja immer noch ganz viele Bilder und ganz viele Videos von diesem Nachmittag, von diesem besonderen Nachmittag. Ich kann davon immer noch nicht so richtig genug bekommen. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Und ja, schön, dass wir jetzt hier über eine Sache sprechen können, die im Derby-Sieg geendet ist für den HSV.
Absolut. Vielleicht noch ganz kurz für die Zuhörer, die unter einem Stein gepennt haben die letzten Tage. Der HSV gewinnt am Ende das Nordderby 3-2 gegen Werder Bremen. Einfach, weil ich es auch nicht oft genug sagen kann, diesen Satz. Ja, aber ich gebe dir recht, es wird, glaube ich, ein Spiel sein, was echt die Mannschaft noch ganz lange tragen könnte. Ich meine, wir haben in den letzten 3 Heimspielen immer wieder über Momente geredet und haben gesagt, das ist ein Moment, der die trägt, das ist ein Moment, der die trägt. Das späte Tor gegen Dortmund, der späte Siegtreffer gegen Stuttgart. Und jetzt eigentlich ist das noch so die Cherry on top in diesem Spiel, in dem auch schweren Spiel, wenn wir mal ehrlich sind. Du musstest hier zweimal Mentalität zeigen. Ich glaube, die Nord hat, wenn ich es richtig gesehen habe, du warst ja da, ich nicht, hat zwischendurch auch einen Mentalität-Banner hochgehalten irgendwie.
Ja, das ist korrekt. Das hat aber einen ganz anderen Hintergrund, den wir vielleicht hier gar nicht vertiefen müssen, aber es hat trotzdem gepasst, auf jeden Fall.
Genau, es hat gepasst. Und zumindest, wenn man das auf die Mentalität der Mannschaft bezieht, die ist sehr da in den letzten Wochen. Wenn man das Augsburg-Spiel und das Kiel-Spiel mal so ein bisschen ausklammert, hat der HSV wirklich sehr gute Heimspiele gemacht. Und mein Lieblingsfakt bisher in dieser Saison ist einfach, zu Hause sind wir Platz 6, auswärts sind wir Platz 18. Das zeigt einfach, was für eine Wucht dieser Volkspark ist. Und ja, Werder Bremen hat das ein bisschen zu spüren bekommen, ehrlicherweise, am Wochenende. Und ich habe auch ein sehr gutes Derby-Gucken gehabt. Ich habe ja mit einem Bremer Kumpel hier geguckt. Ich dachte erst nach dem 0-1, okay, das wird ein richtig langer Nachmittag für mich. Und dann wurde es ein sehr schöner. Und darüber wollen wir jetzt sprechen, Ben. Wir fangen aber an mit dem, was uns beiden sehr überrascht hat, so um 14.30 Uhr rum am Sonntag. Und das war die Aufstellung von Merlin Polzin, denn die war gar nicht so wie erwartet. Fangen wir doch mal auf der linken Schiene an. Es war auf beiden Schienen waren unerwartete Spieler. Auf der linken Schiene Miro Muheim, nicht in der Startelf, dafür Abubakar Sumahoro, der da noch nie gespielt hat, der bis jetzt einmal in der Innenverteidigung gespielt hatte und gegen Kiel halt eingewechselt wurde. Ben, das war schon überraschend, oder?
Auf jeden Fall, also sein Fehlschuss gegen Kiel war, glaube ich, allen HSV-Fans noch sehr präsent. Und ich hatte zuerst so ein bisschen den Eindruck, Polzin will erzwingen, dass er jetzt ein Erfolgserlebnis hat in diesem besonderen Spiel, dass er sich vielleicht zu so einer Art Derby-Held auch selber küren kann. Mhm. Und nach dem Spiel ist herausgekommen, dass es offensichtlich einen anderen Hintergrund hatte. Miro Muheim ist, ja, wie der HSV kommuniziert hat, wie Polzin kommuniziert hat, aus internen Gründen nicht in der Startelf gewesen. Es war vermutlich eher eine Entscheidung gegen Muheim als für Sumahoro. So ehrlich muss man, glaube ich, auch sein. Aber er hat dort gespielt, in diesem sehr wichtigen Spiel. Du hast es in der letzten Folge gesagt, er hat gegen Bayern gespielt. Dann hat er diesen Elfmeter gegen Kiel bekommen. Und dann stand er jetzt gegen Werder in der Startelf. Also es war sozusagen nochmal eine maximale Drucksituation, die auch ja, den Jungen wirklich überfordern hätte können. Ich finde, er hat seine Sache im Rahmen seiner Möglichkeiten sicherlich ordentlich gemacht. Und eine Überraschung war es auf jeden Fall.
Ja, total. Ich bin da auch voll bei dir. Das Muheim-Thema ist eine Sache. Ein Gedanke, der mir gerade spontan gekommen ist, es zeigt auch, wie weit weg Noah Katterbach gerade vom Kader ist, ehrlicherweise.
Ja,
Wahnsinn. Weil ja im Endeffekt Polzin, korrigier mich, wenn ich das falsch in Erinnerung habe, auf der PK meinte, dass es schon 1-2 Tage vor dem Spiel klar war, dass das passieren wird, dass Muheim nicht spielen wird oder einen Tag vorm Spiel oder so. Also es war jetzt keine Kurzschlussentscheidung. Und da hätte natürlich auch Noah Katterbach in den Kader rücken können dafür. Und dass dann Abubakar Sumahoro Noah Katterbach aktuell vorgezogen wird, der gar kein klassischer Schienenspieler ist, das zeigt schon auch, wo Noah Katterbach steht in diesem Kader. Und das ist ehrlich gesagt kein gutes Zeichen, vor allem für Katterbach. Aber kommen wir nochmal zu Soumahoro, um den soll es ja hier gehen. Also du hast es schon gesagt, ich finde, er hat es ganz ordentlich gemacht. Nach vorne war der Output halt mau von ihm, ehrlicherweise. Er hat aber auch viel inverser gespielt als Miro Muheim noch. Was es aber, finde ich, zumindest positiv gemacht hat, ihn da grundsätzlich stehen zu haben, ist, dass du einfach mit der schieren Personenanzahl, die du im Zentrum hattest, dieses sehr starke Dreieck im Mittelfeld aus Lünnen, Stay und Schmid von Bremen über weite Strecken der ersten Halbzeit komplett kaltgestellt hast bis zum 0-1. Und das 0-1, das gehört zu weit ja auch dazu, passiert ja auch nur, weil der HSV selber schläft und Fehler macht. Also das passiert ja nicht, weil Werder das sich schön rausspielt.
Und es passiert auf der anderen Seite, ne? Also ja. muss man auch so sagen, da legt Capaldo sich den Ball deutlich zu weit vor. Und um nochmal zu Soumahoro zurückzukommen, ich denke auch, er hat es insgesamt ordentlich gemacht. Er ist hin und wieder von seinen Leuten, die ihn da umgeben haben, auch so ein bisschen aufgefangen, ein bisschen gerettet worden, weil er auch Entscheidungen getroffen hat, die man vielleicht mit ein bisschen mehr Erfahrung so nicht treffen würde. Und letztendlich für einen Spieler, der vorher eine Innenverteidigung auf der 6 gespielt hat, ist das auch eine undankbare Aufgabe, eigentlich dann da auf der Schiene zu performen. Und ja, Bremen hat es sicherlich ein Stück weit auch überrascht, so wie es ja auch viele HSV-Fans überrascht hat.
Ja, viele HSV-Fans überrascht, ist eine wunderbare Überleitung zur rechten Schiene. Ich glaube, das war vielleicht sogar noch die viel größere Überraschung, ehrlicherweise, wenn man sich den Saisonverlauf anguckt. Nachdem er in Kiel schon fast der gefeierte Held war und auch spielen durfte überhaupt, kam Bakary Jatta jetzt ausgerechnet im Derby zu seinem ersten Bundesliga. Oh nee, das ist Quatsch. Aber zu seinem ersten Bundesliga-Einsatz in diesem Jahr. So kann man es sagen. Er war natürlich noch, ist einer der einzigen Spieler im Kader, der abgestiegen ist mit dem HSV. So muss ich mich hier live korrigieren. Aber es war sein erster Auftritt im Dress des Hamburger Sportvereins in der Bundesliga in diesem Jahr. Und ich finde, über Jatta kann man eigentlich nur positiv hier reden, oder, Bent?
Absolut. Also es gibt kaum was zu meckern. Er hat gezeigt, dass er einfach immer noch total bereit ist, jedem Gegenspieler einfach wegzulaufen. Da kommt keiner hinterher. Vor allem nicht die Bremer Spieler, die da mit ihm konfrontiert und zum Teil wirklich überfordert waren. Und er hatte ein, zwei Mal wieder diesen Laufweg, der gegen Kiel sogar zum Tor geführt hat, ne, wo er dann sozusagen am zweiten Posten relativ steil einläuft. Einmal pariert Backhaus den auch ganz gut. Letztendlich ist die Tür für Jatta offensichtlich wieder ganz, ganz weit auf. Und ich finde, es ist eine coole Geschichte.
Ja, total. Also ich finde auch, wenn man sich das auch spielerisch auf dem Platz anguckt, wem er vor allem sehr geholfen hat, fand ich, war Fabio Vieira. Weil Fabio Vieira einfach diesen rechten Flügel sein lassen konnte über weite Strecken des Spiels, weil man wusste, mit Jatta hat man da gefühlt, allein wegen seines Tempos, anderthalb Spieler stehen. Und konnte halt wirklich wie so ein klassischer Halbraumzehner spielen, was Fabio Vieira ja unfassbar liegt. Du hast es gleichzeitig geschafft, Konsti hatte das, liebe Grüße an der Stelle, natürlich jetzt noch lieber liebe Grüße nach dem Derby-Sieg, hatte das ja so schön angesprochen in der Vorschau aus Bremer Sicht, dieses Problem mit der linken Seite mit Friedl und Grüll. Und was du geschafft hast, war einen sehr offensiven Grüll perfekt aus dem Spiel zu nehmen, weil der deutlich tiefer stehen musste, einfach für die bloße Gefahr, die Bakary Jatta für die Tiefe anbietet. Weil du nicht aus Bremer Sicht, was ich auch verstehen kann, riskieren wolltest, dass die Bakary Jatta in ein 1:1-Duell mit Marco Friedl gehen muss. Weil dann hättest du Marco Friedl wahrscheinlich nicht über 90 Minuten auf diesem Platz halten können, was Karten betrifft. Und ich gebe dir auch recht, Jatta bringt einfach dieses Element der Tiefe mit, sowohl einfach, wenn man über die rechte Seite kombiniert, fand ich, hatte er das ein paar Mal, dass er schön in die Tiefe gestartet ist, was mir sowohl von Gocho Leishvili als auch von Mikkel Bronxies in dieser Saison ein bisschen fehlt, ehrlicherweise. Als auch, dass er diese Läufe in den Strafraum rein hat, wenn die Halbraumflanke aus dem linken Feld kommt. Und ich stelle einfach mal die steile These auf, Hot Takes funktionieren ja sehr gut, wenn Ryan Philipp diesen Ball durchgehen lässt in der 11. Minute, schiebt Bakary Jatta da zum 1-0 ein für den Hamburger SV. Also das... Ja,
ich glaube, Philipp hat ihn nicht gesehen. Ne? Er zieht ihn dann nachher ja auch so ein bisschen entschuldigend hoch. Die Szene gibt es auch im Bild. Und ja, das war in der ersten Halbzeit. Ne? Er hatte dann fast eine identische Szene nochmal auf der anderen Seite.
Wo Backhaus überragend hält, das muss man auch sagen.
Ja, genau. Nee, und man muss auch dazu sagen, wir haben irgendwie alle nach dieser Lösung gesucht, wie können Sami Lokonga und Vieira zusammen auf dem Platz funktionieren. Nicht, dass am Ende die Lösung Bakariata ist. Also
Das wäre so eine schöne
das
Geschichte.
schon Wahnsinn, ja. Für dieses
Also ich muss,
Spiel ist es fast
ja.
so.
Also man muss natürlich sagen, was ein Vorteil zum Beispiel Guehrochelaiuwili ihm gegenüber immer noch hat, ist das defensive Element, weil da fehlt ihm immer noch ein bisschen was. Das muss man so ehrlich auch sagen. Aber gerade gegen Gegner, wo du jetzt solche Situationen hast, wie gegen Werder, oder ich finde, er ist eine legitime Option aktuell, ihn regelmäßig mal reinzuwerfen auf der rechten Schiene. Ich finde, er hat sich echt gemacht und es spricht auch menschlich für ihn, dass er die ganze Zeit nie gemurrt hat, sich nie beschwert hat und jetzt aber in zwei Spielen oder anderthalb Spielen eher voll auf dem Punkt da war. In beiden Spielen. Das muss man wirklich sagen. Und eigentlich einer der besten HSVer war auf dem Platz. Ich finde, auf den Menschen Bakariata kannst du relativ wenig kommen lassen. Und man hat auch so das Gefühl gerade, dass diese Diskussionen, ob er vielleicht im Winter gehen soll, jetzt wieder eher vom Tisch sind aktuell, habe ich das Gefühl.
Ja, so schnell kann es gehen.
Ja, voll. Dann kommen wir doch mal in den gewohnten Rhythmus unsere Spielrecaps. Bent, was ist deine Schlüsselszene aus diesem Spiel?
Ich habe mir jetzt hier kein Moment des Spiels, sondern so ein Bild des Spiels rausgesucht. Es gibt
Ja.
von diesem gesamten Spiel gibt es tolle Bilder, auch in diesem von Pyrotechnik vernebelten Volkspark, mit viel Pyro, mit, weiß nicht, Szenen, in denen die Spieler richtig in die Zweikämpfe gehen, in denen man auch diesen Kampf, den das Derby geboten hat, auch gut sehen kann. Und eine dieser Szenen habe ich mir auch rausgesucht, und zwar in der 56. Minute. Der HSV hatte eine Ecke von Dompe, die segelt einmal durch. Jatta versucht, den Ball auf der Gegenseite reinzubringen. Eigentlich prallt die Flanke am ersten blockenden Spieler ab, kommt dann aber doch in die Mitte, und da versucht Luka Vučković, sich den Ball so ein bisschen selbst hochzulegen und dann einen Fallrückzieher zu machen. Das funktioniert nicht. Es endet damit, dass der Schiedsrichter die Szene abpfeift, und danach wollen ein paar Bremer mit Luka Vučković dann nochmal ein bisschen drüber sprechen, was er da eigentlich gemacht hat. Und es ist so dieses Bild: Er steht da umringt von wie fünf, sechs Bremern, die ihm ein paar Sätze sagen wollen. Und er geht dann ja mit dem Linnen so ein bisschen auch auf Tuchfühlung, holt sich die gelbe Karte ab. Aber allein diesen 18-Jährigen, der noch gar nicht so lange beim HSV ist, da stehen zu sehen und irgendwie diese Mentalität, die es in diesem Derby auch braucht, du hast das Wort gerade eben auch angesprochen, einfach so zu verkörpern, das fand ich wirklich sinnbildlich im wahrsten Sinne des Wortes. Und es stand noch 0-1, der HSV hat erst danach angefangen, das Spiel auf seine Seite zu ziehen, auch was die Tore angeht. Und deswegen ist es für mich was sozusagen den Einsatz und ja, die Bereitschaft, dieses Derby auch als Kampf anzunehmen, angeht, das ist für mich einfach, ja, ein Bild, vielleicht das Bild des Spiels.
Ja, absolut sinnbildlich. Ich meine, wir hatten vorher gesagt, du musst diesen Kampf annehmen, gerade vielleicht auch, dass das eine Chance sein kann gegen diese jungen Werder-Spieler, gegen diese vielen Talente im Kader. Und Luka, finde ich, hat das hier, oder Luka Vučković hat das hier ganz krass verkörpert. Und ich gebe dir auch recht, man hatte das Gefühl, der spielt schon seit 10 Jahren für den HSV, ist mit dem HSV aufgewachsen. Also wenn Otto Stange sowas macht, dann überrascht es mich wahrscheinlich weniger als bei einem Luka Vučković im positiven Sinne, weil der mit dieser Rivalität aufgewachsen ist. Aber ganz große Szene von diesem Jungen. Und ich mache mal direkt weiter, weil meine Schlüsselszene sich so halb auch um ihn dreht. Und das ist die 74. Minute und das ist, Leute, die jetzt den Spielfilm gut im Kopf haben, wissen, was in der 75. Minute passiert ist. Aber ich rede über die 74., nämlich das Foul von Friedel an Capaldo, wo Capaldo auch, finde ich, so ein bisschen da für mich persönlich Wiedergutmachung betreibt für seinen Fehler vorm 0 zu 1, weil er den Ball wunderbar sich an Friedel vorbeilegt und Friedel gezwungen ist. Man merkt richtig, wie Friedel mit dem Tempo überhaupt nicht hinterherkommt. Und ihn an der Schulter packen muss. Im Inside Derby auf YouTube vom HSV sieht man es wunderbar, wenn ihr euch das nochmal angucken wollt. Und ihn einfach runterreißen muss, um die gelbe Karte mitzunehmen. Und das passiert zu einem Zeitpunkt, wo der HSV schon den Ausgleich erzielt hatte über Albert Sambi-Lokonga. Und es wirkte aber auf mich so, als ob das Spiel gerade so ein bisschen vor sich hinläuft mit diesem Spielstand einfach, mit diesem 1 zu 1. Und in dieses vor sich hinlaufen kommt dieser Freistoß, der überragend getreten wird von Fabio Vieira vor das Tor und den Luka Vučković wirklich, das ist für mich das Tor des Jahres. Also wenn die Sportschau irgendwas anderes zum Tor des Jahres macht, dann läuft da was nicht mit rechten Dingen. Luka Vučković, ich glaube Scorpion Kick nennt man es, ich bin da jetzt nicht so bewandert, wie man solche Trickschüsse nennt, mit dem Rücken zum Tor, ins Tor rein, völlig überraschend. Ich weiß auch, dass ich auf der Couch saß und völlig perplex war, dass das Ding jetzt reingegangen ist. Ich weiß nicht, wie es im Stadion war, kannst du gleich noch was zu sagen, Ben. Und das ebnet so für mich diesen Weg zum Sieg. Dieses 2:1 aus dem Nix. Und dieses 2:1 passiert halt nicht ohne dieses Foul. Deswegen ist dieses Foul mein Schlüssel im Moment.
Ja, super. Ne? Also ich glaube, dass dieses Tor einfach dokumentiert werden muss. Und mir ging es im Stadion auch ähnlich wie dir auf der Couch. Ich habe zuerst gar nicht realisiert, wie da reingegangen ist der Ball. Also du siehst irgendwie die Flugkurve und irgendwie hat das nicht so richtig zusammengepasst mit den Bewegungen, die man noch so eine Ecke, das war eine Freistoßflanke, die man so erwartet danach. Ja, seitdem habe ich das Tor, glaube ich, aus jeder Perspektive einmal gesehen. Das ist einfach Wahnsinn.
Wunderschönes Tor. Und es ebnet auch den Weg denn für ein Novum in dieser Saison, denn ich weiß nicht, ob du es wusstest oder ob ihr es da draußen wusstet, der HSV hat noch nie ein Spiel gewonnen dieses Jahr nach einem 0:1 Rückstand. Und das ist jetzt das erste Spiel. Und es spielt auch wieder voll auf das rein, was du meintest, mit diesem Kampf annehmen. Das hat der HSV hier wirklich das erste Mal in dieser Saison über volle 90 Minuten getan, fand ich. Gut, dann, wir haben so lange über Mario geredet drin. Mario, jetzt habe ich den freudschen Versprecher hier drin. Wir haben so lange über Luka Vucevic geredet. Dann reden wir doch mal weiter über Luka Vucevic, Ben, oder? Kommen wir zu deinem Spieler des Spiels.
Ja, ist für mich der Spieler des Spiels auch im Grunde so der Derby-Held, vielleicht mit Paulsen zusammen. Wir haben jetzt schon viel über ihn gesagt, viel mehr habe ich jetzt gar nicht vorbereitet. Dieses Tor, dadurch hat er sich wahrscheinlich beim HSV auch ein Stück weit unsterblich gemacht. Ich glaube, das kann man vielleicht so sagen. Gerade, dass es jetzt im Derby fällt, ist natürlich Wahnsinn. Und er hat auch ansonsten, die Jungs von der Deichtour haben das gesagt, dass er eigentlich im Grunde verkörpert hat, ich gewinne das Ding hier heute. Und das kann ich nur unterstreichen. Also man hatte wirklich den Eindruck, der hatte einfach von vorne bis hinten richtig Bock auf dieses Derby, der hat von beiden Seiten gebrannt. Und deswegen ist er für mich der Spieler des Spiels.
Ja, absolut nachvollziehbare Wahl. Ich finde, er ist auch noch der krassere Derby-Held für mich persönlich als Yusuf Paulsen. Ich verstehe, woher das kommt bei dir mit Yusuf Paulsen. Aber das klingt jetzt fies, wenn ich sage, Yusuf Paulsen hat halt nur dieses Tor geschossen. Weil es ist auch ein gutes Tor. Aber von einem Stürmer seiner Qualität erwarte ich auch irgendwo ehrlicherweise, dass er so freistehend im Strafraum aus der Position zentral vom Tor das Ding da reinlegt. Deswegen finde ich, ist Luka Vucevic vertretbare Wahl, wenn man sagt, das ist der Derby-Held. Ehrlicherweise. Ich habe ein Duo genommen, habe mich so ein bisschen an dir letzte Woche orientiert und habe die Doppel-6/Doppel-8 aus Nikolai Remberg und Albert Sambi Lokonga, einfach weil ich finde, dass du nicht einen von beiden ohne den anderen kriegst. Das ist so ein bisschen, wir haben wirklich über die letzten Wochen, die zwei haben ihr Zusammenspiel perfektioniert, dass Remberg dieser defensive Abräumer vorm Strafraum ist, der da wirklich alles weggrätscht, der auch unfassbar gut grätschen kann. Das haben die Kieler uns ja schon alle mitgegeben gehabt, als er zu uns gewechselt ist, aber der kann wirklich grätschen, wie wahrscheinlich wenig andere Spieler in dieser Liga. Der sich in jeden Zweikampf reinschmeißt, der so ein bisschen dreckig ist und halt aber auch nichts im Spielaufbau machen muss, so wirklich, weil das macht Albert Sambi Lokonga, der wiederum nichts nach hinten machen muss, so ziemlich. Und damit ergänzen sie sich super. Ich habe ein paar Zahlen für euch mitgebracht, die einfach unterstreichen, was für ein grandioses Spiel das von beiden waren. Lokonga natürlich, das, was über allem steht, er macht dieses wichtige 1:1, hat insgesamt 2 Torschüsse. Der andere, den er hat, der geht auch fast rein in der ersten Halbzeit. Der wird einfach wieder überragend gehalten von Mio Backhaus. Er gibt 2 Vorlagen für Torschüsse. Er gewinnt über 50% seiner Bodenzweikämpfe. Er gewinnt alle seine Luftzweikämpfe. Er ist die absoluten meisten Kilometer beim HSV gelaufen oder von allen im Spiel mit 11,76. Er hat 89% Passquote. Wenn wir zu Remberg kommen, 85% gewonnene Bodenzweikämpfe. 100% Luftzweikämpfe, 11 Kilometer gelaufen, 98% Passquote und das alles mit nur einem Foul. Das ist schon echt krass. Und der krasseste Fakt, Ben, der liegt für mich einfach da drin. Diese beiden haben langfristige Verträge beim HSV, haben zusammen unter 3 Millionen gekostet, sind im besten Fußballeralter und haben aktuell laut Transfermarkt zusammen einen Marktwert von 10 Millionen. Also das ist für mich das größte Schnäppchen, seitdem es jetzt bei Aldi diese Do-It-Yourself-Dönerboxen gibt und man 2 Döner für 5 Euro kriegt, ist das so ein bisschen für mich das größte Schnäppchen der Welt gerade, diese 2 Spieler für unter 3 Millionen zu bekommen.
wie sich die beiden entwickelt haben, ist wirklich klasse, ne? Also Samby Lokonga ist ja auch mit so einer Verletzungshistorie zum HSV gekommen. Er war nie lange am Stück so richtig fit. Scheint es jetzt zum ersten Mal zu sein und man sieht, was für ein Potenzial er hat, ne? Also er ist, glaube ich, ich weiß nicht bei welchem Portal, aber ich glaube, vielleicht war es bei Transfermarkt oder bei der Mopo, hatte, glaube ich, auch die Note 1 bekommen für dieses Spiel. Ne? Es steht auch in der Kicker-Elf des Spieltages. Also viele Experten haben auch gesehen, dass seine Leistung wirklich nochmal ein kleines bisschen besser war als die Leistung von insgesamt vielen guten HSVern. Und ja, über Rembeck muss man auch nicht viel sagen. Einfach gestandener Stammspieler. Er ist jetzt gesperrt im nächsten Spiel, leider. Aber ist momentan aus dieser HSV-Mannschaft nicht wegzudenken.
Nee, und ich glaube auch, vielleicht schon mal so ein kleiner Foreshadowing auf das, was wir heute noch diese Folge besprechen. Du wirst seine Abwesenheit auch merken auf dem Platz gegen Hoffenheim. Also man wird merken, dass er fehlt. Man hat es ja schon gegen Köln gemerkt, als er nur im zentralen Mittelfeld gefehlt hat, dass da was gefehlt hat. Und es wird schwer aufzufangen. Aber ein grandioses Spiel beide gemacht. Und ja, ich sag's jetzt einfach: Remberg zur WM 26. Ihr habt das zuerst gehört. Holding Six, Julian Nagelsmann, da hast du sie. Und was man vielleicht auch noch kurz sagen kann, es ist auch so ein bisschen diese beiden Mannschaften so symbolisch für, wie Transfers von kleinen Vereinen, die sich Spieler bei großen Vereinen holen, die dann nicht mehr funktionieren, in beide Richtungen funktionieren können. Liebe Grüße an die Bremer. Manchmal hast du halt einen Albert Sambilo Konga und manchmal hast du halt einen Victor Boniface. Damit habe ich, glaube ich, alles gesagt. Und man sagt ja immer, im Erfolg macht man die größten Fehler, und damit wir das nicht tun, üben wir jetzt auch mal nochmal ein bisschen Kritik und kommen zum Low-Performer des Spiels. Wir haben den gemeinsam, das haben wir im Vorgespräch schon festgestellt, Bent. Wen haben wir denn da?
Ja, es ist Aboubakar Soumahoro für uns dann doch gewesen, auch aufgrund einiger Unsicherheiten in der ersten Halbzeit, die mir so ein bisschen das Herz haben stocken lassen, so in der einen oder anderen Szene. Und du hast auch schon gesagt, dass über ihn auch offensiv nicht so wirklich Schwung ins Spiel gekommen ist. Das ist dadurch zu erklären, dass er eben, wie du auch schon gesagt hast, die Position deutlich inverser interpretiert hat, als es jetzt zum Beispiel Muheim oder Kocholeishvili machen würden. Aber um sozusagen Muheim da vielleicht nochmal reinzunehmen, man hat einfach gesehen, es war eine ganz andere Geschichte, als Muheim dann im Spiel war. Ne? Es fallen auch diese drei Tore, als Muheim auf dem Platz ist. Er ist am 3:2 ganz entscheidend beteiligt, auch wenn die Bremer ihn da jetzt nicht so richtig krass gestört haben, muss man auch dazu sagen. Aber du musst auch erstmal durchgehen wollen in der 84. Minute. Und gerade dieser Vergleich mit Muheim stellt vielleicht nochmal so ein bisschen heraus, was Soumahoro noch fehlt, um die Position auch wirklich hundertprozentig Bundesliga-tauglich ausfüllen zu können. Ich glaube, so kann man das sagen. Letztendlich ist diese Kategorie bei uns ja sowieso nie dafür gedacht, dass man jemanden am Pranger stellt oder sowas. Und das ist nach so einem Derby-Sieg sowieso total unangebracht und auch mit der Geschichte, die der Junge jetzt mit dem Kiel-Spiel hat. Aber von den 11, die wir jetzt gestartet haben, haben wir ihn jetzt einfach aus den Gründen, denke ich, ausgewählt, ne?
Ja, ich glaube, man kann es einfach sagen, es war eine okay Leistung, keine schlechte Leistung, aber bei so vielen grandiosen, guten Leistungen sticht dann halt eine okay Leistung halt negativ hervor. Und es tut halt auch der Wahrnehmung seiner Leistung nicht gut, was du schon meintest, dass der HSV so viel besser war mit Miro Muheim. Dafür kann er nichts. Er war ja auch nicht schuld, dass Miro Muheim sich diese Disziplinlosigkeit erlaubt hat. Ist ein junger Spieler, der auch mal schlechte Spiele haben wird. Aber ich glaube, du kommst leider heute einfach nicht an ihm drum herum, ehrlicherweise. Mir fällt es schwer. Man könnte vielleicht noch über Rayan Philipp reden, der nicht glücklich wirkte in dieser klaren Neuner-Rolle. Aber über den haben wir auch schon sehr oft geredet in letzter Zeit. Da muss man und kann man uns dann irgendwann, glaube ich, auch Mobbing unterstellen, ehrlicherweise, wenn wir jetzt wieder über ihn reden. Deswegen musste jetzt halt mal, glaube ich, Aboubakar Soumahoro so ein bisschen hier seinen Kopf hinhalten, ehrlicherweise. Machen wir mal mit unserer Einigkeit weiter, denn wir haben auch denselben Aufsteiger des Spiels,
Ja,
Ben.
hol ihn raus.
Das ist Jordan Torunariga. Ich würde dann auch jetzt mal anfangen. Ich finde, er wird immer besser von Woche zu Woche, die er jetzt aktuell spielen muss, ja auch, weil er fachlich verletzt ist. Er wirkt sicherer, er wirkt mehr angekommen in der Hintermannschaft, profitiert natürlich auch von Luka Vucevic, das gehört zur Wahrheit auch dazu. Aber ich habe mittlerweile keine Sorge mehr, wenn Jordan Torunariga bei uns hinten in der Innenverteidigung steht. Und er ist mittlerweile mehr als ein solider Stammspieler für den HSV, der da hinten wirklich hilft. Und wo Merlin Polzin, finde ich, aber auch gut hinbekommen hat, für ihn eine passende Rolle zu finden, die er ausfüllen kann. Mit diesem deutlich tiefer stehen, weniger so nach vorne, weniger den Spielaufbau über ihn laufen zu lassen, das, was noch in den ersten beiden Spielen so der Fall war, das hilft ihm ungemein, oder?
Ja, also die Qualitäten im Verteidigen, die hat er auf jeden Fall. Das hat er jetzt in den letzten Wochen, finde ich auch gut gezeigt. Was den Spielaufbau angeht, da ist immer noch nicht alles Gold, was glänzt. Da gehen auch hin und wieder mal Bälle nicht dahin, wo sie, denke ich, hingehen sollen. Aber gerade was so den Infight, was so den direkten Zweikampf dann vielleicht auch mal mit einem etwas schwerer zu bespielenden Stürmer angeht, macht er seine Sache, finde ich, wirklich gut. Und er hatte auch so ein, zwei Grätschen, ein, zwei Szenen, in denen er einen Gegner sehr lange stellen muss. Ne? Ich glaube, das ist der Keke Top da gewesen, den er da so ein bisschen richtig hingestellt hat und dann auch im richtigen Moment abgelaufen ist und sich da auch dann vor der Nord gefeiert hat. Die Szene ist mir noch so ein bisschen präsenter, in denen er es einfach richtig gut gemacht hat. Und mir geht es genauso wie dir. Es ist jetzt nicht so, dass man wie vielleicht noch nach den ersten Wochen sagen muss, oh Gott, wie soll er Sicherheit geben? Er tut es momentan. Und haben wir auch gerade im Vorgespräch schon gesagt, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob Daniel Elfadli die Position da dann wieder bekleiden wird, wenn er wieder hundertprozentig fit ist. Oder ob es dann wirklich auch auf einen gleichberechtigten Zweikampf mit Toruna Riga hinausläuft, nachdem es ja vor einigen Wochen noch nicht aussah. Das muss man auch so sagen.
Nee, absolut nicht. Vor ein paar Wochen waren wir so, oh Gott, Torunariga muss starten. Und zumindest ich innerlich so ein bisschen. Und mittlerweile bin ich auch voll bei dem, was du sagst. Es wird einen offenen Zweikampf geben. Es muss ihn, finde ich, sogar geben, jetzt nach den Leistungen von Jordan Torunariga in den letzten Wochen. Und ja, Torunariga hat sich wirklich gemacht. Und dieser Zweikampf wird dem HSV, glaube ich, vielleicht sogar gut tun, ehrlicherweise. Weil du dann wirklich nach Leistungsprinzip Innenverteidiger aufstellen kannst, war mit Omari wird seinen Stammplatz wahrscheinlich ja auch nicht so schnell einfach wieder zurückbekommen von Nicolas Capaldo. Und das wird dem HSV, glaube ich, noch sehr gut tun in der Rückrunde, dass du in der Hintermannschaft, abgesehen von Luka Vuškovic, weil der muss immer spielen, diesen Zweikampf auf den anderen beiden Positionen hast. Ich glaube, das wird den HSV sehr beflügeln defensiv.
Vielleicht darf ich kurz, weil wir jetzt den Aufsteiger gerade haben, noch einmal was zu Yusuf Paulsen sagen.
Gerne.
Ich glaube, dass ihm dieses Tor für sein Standing beim HSV und auch in der Mannschaft auch doch sehr gut getan hat. Und
Ja,
auch da
absolut.
sozusagen mal die Freude vor den Fans rausschreien zu können. Und ein bisschen weniger stark, aber ich denke, ein bisschen gilt für ihn auch das, was für Robert Glatzel nach dem ersten Bundesligator galt. Er hat jetzt unter Beweis gestellt, okay, ich kann auch durchaus für den HSV in der Bundesliga Tore schießen und ich bin hier eine Option, vielleicht noch nicht für die Startelf, aber auf jeden Fall als Einwechselspieler, die in der Offensive immer für Gefahr sorgen kann. Und
Total.
ich denke, dass dieses Tor auch für seine persönliche Geschichte beim HSV einfach super wichtig war und ja, dass da mehr folgen sollten.
Total. Ja, gerade vor dem Hintergrund, man hat es ja heute durch die Gazetten so ein bisschen geistern gelesen, so, dass der HSV eine Shortlist von mit 30 Namen wohl haben soll für einen Stürmerkandidaten. Also man, und dass der Aufsichtsrat auf jeden Fall Geld dafür freimachen wird. Also man kann auf jeden Fall sagen, der HSV macht alles, um noch einen Stürmer zu holen. Und gerade da war es jetzt für Paulsen, glaube ich, wichtig, da in diese Diskussion rein wenigstens nochmal zu treffen, dass halt nicht so ist, okay, der Neue kommt und dann fordern die Medien direkt, der muss spielen, weil Paulsen funktioniert nicht. Ich glaube, dass auch da kommen wir wieder an den Punkt, so gesunde Zweikämpfe um Position, weil auch Robert Glatzel wird ja noch ein paar Wochen fehlen, auch nach der Winterpause, tun dem HSV schon sehr gut. So, dann haben wir natürlich aber auch uns gedacht, wenn wir unseren Gast hier schon im Vorfeld des Spiels zu Wort kommen lassen, dann wollen wir ihn doch auch nochmal hören nach dem Spiel. Und natürlich jetzt auch umso mehr, nachdem wir das Derby gewonnen haben, wollen wir hören, was er zu sagen hat. Und das machen wir jetzt. Wir hören jetzt mal rein. Konsti hat uns dankenswerterweise nochmal seinen kurzen Take zu diesem Derby geschickt. Und was er aus Bremer Sicht zu sagen hat, das können wir uns jetzt alle so ein bisschen mit leichter Genugtuung anhören. Das hören wir jetzt.
Ja, moin, lieber Bent, lieber Tim, vielen Dank, dass ihr mich nochmal einladet, um auch im Rückblick das Nordderby ein bisschen zu analysieren für euch. Das mache ich natürlich total gerne und ich denke, wir gehen auch direkt rein. Ich muss direkt zum Anfang sagen, ich als Werder-Fan bin jetzt überhaupt nicht so frustriert darüber, dass Werder das Derby an sich verloren hat, sondern mehr darüber, wie hat Werder das Derby verloren und aus welchen Gründen. Und das lässt sich auch sehr, sehr gut erklären. Für mich war das eine Niederlage mit Ansage. Ich hatte ja schon in der Voranalyse ganz klar gesagt, wenn Werder es nicht schafft, die Tiefe entsprechend zu attackieren, wenn Werder es nicht schafft, Anspannung, Konzentration und Dynamik aus dem Mittelfeld heraus hochzuhalten und allzeit abzurufen, sprich komplett für dieses Nordderby zu brennen, dann wird es hochgefährlich. Mit dem vielen Tempo, mit dem vielen Kampfgeist und mit der Torgefahr, die durchaus durch Hamburger Spieler auf den Platz gebracht werden kann. Die kam jetzt vielleicht nicht immer von Stürmern, sondern auch viel von Mittelfeldspielern, aber sie ist nun mal da und es hat sich komplett so zugetragen, wie die Voranalyse es ausgegeben hat. Dadurch, dass Horst Steffen an seiner Ausrichtung mit Marco Friedl als Linksverteidiger und mit Cameron Puertas als offensiven rechten Flügelspieler festgehalten hat, hat Werder komplett die Tiefe und das Tempo gefehlt. Marco Grüll auf der linken Seite offensiv war viel zu damit beschäftigt, auch nach hinten zu arbeiten und hat seinen Output vorne einfach nicht auf den Rasen bringen können. Puertas auf der rechten Seite, der war natürlich komplett bemüht und ich möchte ihm seine Klasse auch überhaupt nicht absprechen, aber er war gegen die schnellen Hamburger Flügelspieler und die extrem angezündeten Innenverteidiger absolut machtlos. Man gewinnt einfach zu sehr den Eindruck, dass die Asymmetrie, die durch die Besetzung mit Friedl als Linksverteidiger entsteht, durch die Besetzung mit Puertas auf der rechten offensiven Seite ausgeglichen werden soll. Aber ganz klar ist, dadurch geht Bremen Offensivdrang verloren. Das ist übrigens auch ein Grund dafür, dass ich Keke Top aus der individuellen Kritik etwas rausnehmen würde, die ihm nach dem Spiel angelastet wurde. Denn was willst du als einziger Mittelstürmer deines Teams gegen eine Dreierkette ausrichten, die derart angezündet wird und in der mit Luka Vuskovic der stärkste Zweikämpfer der Bundesliga dein Manndecker ist? Mein Hot-Take dazu, der wahrscheinlich niemals überprüft wird, Prime Victor Boniface hätte gegen diese Dreierkette aus Torunariga, Vuskovic und Capaldo ebenfalls erhebliche Probleme gehabt. Nun können wir nicht in Horst Steffens Kopf gucken und wir kennen auch nicht alle Details aus dem Trainingsbetrieb und aus der Spielvorbereitung, aber es stellen sich schon erhebliche Fragen nach dem Mindset und der Mentalität. Denn was wieder mal sehr, sehr klar wurde, ist, Werder schaltet phasenweise gefühlt komplett ab, geht in eine krasse Passivität, es fehlen dann aber auch Abstimmung und Konzentration, selbst wenn Bälle erobert oder zurückerobert werden. Die Fehlpässe führen dann wieder dazu, dass man komplett in die andere Richtung umschalten muss und dann reißen extreme Lücken auf, weil irgendwie die Ketten nicht richtig zueinander stehen. Das 3:2 von Yusuf Paulsen ist wahnsinnig sinnbildlich dafür, wie verpennt Werder teilweise in solchen Phasen agiert oder eben nicht agiert. Und dann kommt ganz zwangsläufig die Frage, warum wird ein emotionaler Kommunikator wie Leonardo Bittencourt, der ja jetzt auch nicht so schlecht Fußball spielt, in den Wechselplänen während der Partie ignoriert? Warum kommt ein topmotivierter Tempomacher mit Kreativität und Trickreichtum wie Justin Ginma, der außerdem einen Hamburger Background hat und für diese Partie komplett brennt, erst spät eingewechselt? Sein Tor hat natürlich nochmal richtig was aufgemacht bei den Werder-Fans. Letztendlich muss man aber sagen, die Mannschaft war zu dem Zeitpunkt schon in einem Status, in dem das wirklich nicht mehr viel mit dem ganz großen Aufbäumen zu tun hatte. Für die kommenden Wochen vor Weihnachten ist deshalb der Druck jetzt erheblich hoch. Die Bremer müssen zeigen, dass sie über eine volle Spieldistanz auch gegen extrem starke Gegner wie Stuttgart oder Gegner, die sehr unangenehm werden können, wie den FC Augsburg, ihre mentale Stärke hochhalten können. Dass Spieler wie Marco Friedl oder Jens Day, die schon länger emotional Leader dieses Teams sind, diese Mentalität auch auf die anderen Spieler übertragen können, sodass Zusammenhalt, Konzentration und Anspannung jederzeit da sind. Dieses Nordderby hat leider eine Deadline dargestellt und diese Deadline hat Werder Bremen gerissen. Die Stagnation der vergangenen Wochen konnte einfach nicht aufgebrochen werden und jetzt ist schlicht und ergreifend der Druck da, um gegen Stuttgart und Augsburg zu liefern. Noch ist es nicht katastrophal, aber man muss ganz klar gegen die negative Tendenz arbeiten. Denn der Anspruch für diese Saison ist nicht graues Mittelfeld, nicht Abstiegskampf, sondern der nächste Schritt. Es muss nicht Europa am Ende der Saison klargemacht werden, aber man sollte auf jeden Fall mit einem attraktiveren Fußball als in den vergangenen Jahren um Europa mitspielen.
So, Benz, kommen wir zum Fazit. Was bleibt für dich aus diesem Derby?
Ja, ich denke, eins der besonderesten Spiele, die ich im Volkspark gesehen habe. Und ja, auch ein Spiel, das hoffentlich jetzt wirklich auch das Team mal für längere Zeit beflügelt, für längere Zeit so einen gewissen Drive gibt. Du hast es auch eingangs schon gesagt, gegen Dortmund und gegen Stuttgart hatte man diese Momente eigentlich auch. Man hatte sie nicht so richtig konservieren können. Es ist jetzt nochmal was anderes. Es ist nochmal, es hat sozusagen nochmal eine stärkere ideelle Bedeutung für den Verein und für die Mannschaft auch. Und man hat ja auch durch die Ankunft zum Beispiel der Mannschaft am Spieltag gesehen, dass sie das irgendwie auch besonders zelebrieren wollten und auch, dass es ihnen auch bewusst war, dass es für das Vereinsumfeld auch kein alltägliches Spiel ist. Und ich hoffe, dass diese Bilder und dieses Erfolgserlebnis am Ende, dass das irgendwie in den Köpfen der Spieler vielleicht noch mal ein bisschen mehr Energie freisetzt. Und ansonsten bleibt eine kämpferisch sehr gute Leistung in einem Spiel, das technisch sicherlich auch nicht auf einem allzu hohen Niveau geführt worden ist. Das muss man dazu, glaube ich, auch sagen. War ein Spiel, das auch wirklich von dieser Derby-Atmosphäre auf dem Platz auch gelebt hat. Und ja, unsere Note machen wir gleich zusammen. Ich will jetzt erst nochmal hören, was für dich sozusagen im Fazit steht, abseits der Note.
Ja, es stand Derby drauf und es war Derby drin. Das passt, glaube ich, zu dem, was du gesagt hast. Es war spielerisch kein ansehnliches Spiel, aber halt viel Kampf. Das haben die meisten Derbys so an sich. Ich finde, die Mannschaft, ich habe schon gesagt, hat jetzt starke Mentalität gezeigt, kam von den Rückschlägen zurück. Dieses ganze Umfeld, Fans, Trainerteam, Mannschaft, hatte man von Anfang an das Gefühl, die wollen das unbedingt gewinnen. Und deswegen ist es so wichtig, glaube ich, für die Bindung zwischen den Fans, zwischen dem Trainerteam, zwischen der Mannschaft, für jede Bindung dieses Organismus HSV war dieser Sieg wichtig. Auch gerade weil, das hattest du wunderbar in der Vorschau gesagt, die letzten Derbys gegen Werder alle eher nicht so erfolgreich waren oder die letzten Jahre gegen Werder nicht so erfolgreich waren, war es jetzt schön, die endlich mal wieder zu schlagen. Der HSV hat natürlich auch gehört zur Wahrheit dazu. Ich will es jetzt einmal kurz ansprechen. Ein bisschen Spielglück am Ende dabei, dass da nicht auf Handelfmeter entschieden wird. Ich bleibe dabei, dass es für mich, und das ist mein Take, auf dem Hügel werde ich sterben irgendwann, es ist für mich keine klare Fehlentscheidung. Von daher ist es richtig, dass der VAR nicht eingreift, wenn Stegemann für sich entscheidet, dass ihm das nicht reicht. Auf der anderen Seite, wenn er auf dem Feld entscheidet, dass das Ding Handelfmeter ist, darf sich der HSV, finde ich, nicht beschweren. Das ist mein Take zu diesem Elfmeter. Ich weiß nicht, Ben, willst du noch mal kurz was zu sagen, wenn ich den Elfmeter jetzt noch mal kurz anspreche?
Nee, ich sehe es schon genauso. Also ich habe es auch ein paar Mal gesehen. Und ja, es ist nicht so ganz von der Hand zu weisen im wahrsten Sinne des Wortes, dass da schon irgendwo was ist. Auf der anderen Seite ist diese Regelung irgendwie so schwammig und weiß nicht, wenig fixiert geworden, ja auch in den letzten Jahren, dass es
Total.
mir genauso wie dir auch schwerfällt zu sagen, okay, das ist eine klare Fehlentscheidung, da jetzt nicht zu pfeifen. Und es gibt die technischen Möglichkeiten, sie werden es sich angesehen haben und sie sind meiner Meinung nach auch in dieser Spielsituation zu der richtigen Entscheidung gekommen, das nicht in einem Elfmeter münden zu lassen. Und ansonsten finde ich, hat Sascha Stegemann, der von den HSV-Fans im Vorfeld wirklich nicht mit Lob bedacht wurde, um das mal
Nee.
vorsichtig zu formulieren, eine solide Leistung gezeigt, muss man dann vielleicht
Absolut.
auch mal an der Stelle feststellen.
Es war genau die Spielführung, die es wahrscheinlich für dieses Derby gebraucht hätte, ehrlicherweise. Ich habe auch nur noch einen Punkt, bevor wir zur Note kommen können. Es ist einfach, wie enorm wichtig die Punkte mal wieder im Keller waren. Das haben wir letzten Wochen schon gesagt, aber es passt diesmal auch wieder. Vor allem, weil man auf die direkten Abstiegsplätze hat man die Distanz erweitert. Und auf Heidenheim hat man, auf 16 hat man die Distanz behalten, was auch wichtig war, weil Heidenheim ja wirklich, ich weiß nicht, was Schmid da macht, der Ex-Bremer bei Freiburg. Wahrscheinlich will er irgendwie dem HSV ein Ei reinlegen, weiß ich nicht. Wer es nicht gesehen hat, guckt es euch an, es ist wirklich furchtbar. Aber
Guckt es
umso
euch nicht an.
wichtiger, ja, aber umso wichtiger auch für die Moral des HSV und vielleicht auch gegen die Moral von Heidenheim, dass Hamburg gewinnt und dass es den Heidenheimern so gesehen relativ wenig gebracht hat am Ende. Ja, wenn man sich das nämlich mal anguckt, die Distanz auf Heidenheim sind jetzt 4 Punkte, das sind 2 Spiele. Auf St. Pauli sind es 7, auf Mainz sind es sogar 9. Da wir reden dann von 3 bis 4 Spielen am Stück, die die andere Mannschaft dann erstmal gewinnen muss, in dem Zeitraum, wo der HSV nichts holt, um vor den HSV zu springen. Das ist gerade in Bezug auf die direkten Abstiegsplätze richtig gut. Als Aufsteiger steht man jetzt in diesem breiten Mittelfeld mit drin, von Platz 8 bis Platz 13, wo man selber steht, die alle so 15, 16 Punkte haben. Das heißt, der HSV könnte sogar innerhalb der nächsten Spieltage random irgendwann mal auf Platz 8 stehen. Und da möchte ich aber keinen von euch hier über Europapokal sprechen hören. Ja, und man steht halt, wie ich gesagt habe, sehr gut als Aufsteiger da und ich hoffe, du hast es auch gesagt, dass man diese Moral jetzt mal konserviert bekommt, weil die nächsten 4 Spiele in der Hinrunde noch und oder die letzten 2, sagen wir jetzt erstmal vor der Weihnachtspause, die werden nicht ohne mit Hoffenheim und Frankfurt. Und da kann man das gut gebrauchen, dass man zumindest so eine teaminterne Moral hat, die sagt, wir kriegen alles hin.
Ja,
Und
und ich
jetzt kommen
glaube,
wir, oh, sag jetzt mal, sorry.
allein über so langen Zeitraum auch nicht auf einem Abstiegsplatz gestanden zu haben, muss eigentlich ja auch für die Spieler, die gucken, sieht die Tabelle ja auch an, ne? Und das muss für den Kopf auch einfach gut sein, ne? Also ich weiß jetzt nicht, wie oft der HSV in dieser Saison überhaupt schon mal am Ende des Spieltags auf einem direkten Abstiegsplatz stand. Das kann nicht oft gewesen sein. Und
Nee.
man hält diese Zone regelmäßig auf Distanz. Und der Samstag ist eigentlich aus HSV-Sicht maximal bescheiden gelaufen. Und dass man das so sozusagen ablocken konnte, das ist wirklich stark, auf jeden Fall.
Tut dem HSV anscheinend gut nachlegen zu müssen. Das war in der zweiten Liga immer ein Riesenproblem.
Ja,
In der
ja.
ersten Liga scheint es aber andersrum zu sein. So, machen wir es kurz und schmerzlos. Hast du eine andere Note als die 1 hier?
Nee.
Nee, sehr gut. Da haben wir auch den strengen Band mal in seiner Benotung erweichen können. Das gibt die glatte 1. Da kommen wir nicht drum rum. Und dann schauen wir mal auf den nächsten Gegner, ob es da auch eine glatte 1 geben wird. Die Chance ist relativ gering, wenn wir uns ehrlich machen. Denn der HSV spielt am Samstag um 15:30 Uhr bei der TSG 1899 aus Hoffenheim, Bent. Du hast wieder die Basics zum Spiel vorbereitet.
Ja, absolut. Und die sind momentan so eine Mannschaft, die in den Statistiken nie so ganz oben ist, aber in den Statistiken auch nie so ganz unten ist, sondern tatsächlich eigentlich fast immer im oberen Drittel. Und die so, ich sag mal, eher unauffällig momentan eine wirklich sehr, sehr stabile Saison spielen und vielleicht sogar noch ein bisschen besser sind, als sich viele erwartet hatten. Die haben im Sommer kadertechnisch viel gemacht, haben viele gute Spieler geholt, auch einige alte Bekannte aus der zweiten Liga werden wir wieder treffen. Und das wird für den HSV eine richtig, richtig schwere Aufgabe, glaube ich. Gucken wir kurz auf die Bilanz. 20 Mal haben der Hamburger SV und die TSG 1899 Hoffenheim in der Bundesliga gegeneinander gespielt. Die Bilanz ist ausgeglichen. 8 Siege für den HSV, 8 Siege für Hoffenheim und 4 Unentschieden. Den letzten Sieg gab es in der Saison 2017-18 im Volksparkstadion. Das war das Hinspiel damals der Saison. Ein 3:0 für den HSV. Also durchaus ein starkes Ergebnis, das allerdings, wenn man sich das Rückspiel und das Ergebnis anguckt, so ein bisschen verblasst. Das war dann 0:2 April 2018, ganz kurz vor dem Abstieg. Und du hast dir das Spiel noch mal ein bisschen angeguckt und hast da so die ein oder andere Kuriosität entdecken können, wenn man auf das damals beteiligte Personal blickt.
Ja, vor allem bei den Hoffenheimern. Ich meine, unser Abstiegspersonal, das ist ja hinreichend bekannt. Das brauchen wir jetzt hier, glaube ich, nicht nochmal
Nee, bitte nicht.
durchexerzieren. Aber ich habe hier gerade die Aufstellung von diesem 3-0-Sieg vor mir auf meinem Bildschirm. Torhüter Oliver Baumann steht heute immer noch im Tor, da kommen wir gleich zu. Sonst im Kader sind noch 2 Spieler, die jetzt noch im Kader sind tatsächlich. Das ist einmal Kevin Apoguma, der zwischendurch aber auch mal gewechselt ist. Das gehört zur Wahrheit auch dazu. Und das ist Andrej Kramaric. Sonst, ich lese mal das Best of vor der Leute, die in diesem TSG 1899 Hoffmann im Kader damals waren. Da ist ein André Vogt, der jetzt bei Bochum rumläuft. Da ist ein Stefan Posch, der unter anderem beim HSV im Gespräch war vor der Saison. Nico Schulz war Linksverteidiger. Die zentrale Mittelfeldoffensive Reihe, das Duo bildeten ein gewisser Serge Gnabry und ein gewisser Kerem Demir bei. Und im Sturm, ein absoluter Fußball-Meme-Sturm, wenn wir ehrlich sind, Marc Uth und Sandro Wagner. Sandro Wagner mit einer glatten 5,0 in diesem Spiel. Der Trainer übrigens, ein gewisser Julian Nagelsmann. Wir wissen alle, wie die Karriere weiterging. Und was ich am allerlustigsten fand, der Ersatztorhüter damals, einfach Gregor Kobel, der jetzt mittlerweile bei Borussia Dortmund einer der besten Torhüter der Bundesliga ist. Da zeigt man mal wieder, es zeigt mal wieder, was Hoffenheim durch die ganze Kohle, die sie schon seit Jahren haben, durch Dietmar Hopp, für krasse Spieler in die Bundesliga geholt hat. Das gehört zur Wahrheit zu Hoffenheim, die auch immer dazu. Die holen schon regelmäßig gute Leute in die Bundesliga, oder, Bent?
Ja, aber es ist komplett wild, wer da alles rumgelaufen ist, oder?
Ja.
Also allein diese Aufstellung. Und deswegen sind die Ergebnisse, glaube ich, in der Vergangenheit auch immer so schwankend gewesen. Und ich habe den Eindruck, gerade dieses etwas Unstetige, das hat die Mannschaft, auf die der HSV jetzt am Samstag treffen wird, ja eigentlich nicht so richtig, ne? Die
Nee.
sind eigentlich sehr unauffällig.
Ja, absolut. Ich würde dann mal mit dem Blick auf den Kader auch weitermachen. Man kann's, was muss man als erstes zu diesem Kader sagen? Die haben richtig Geld ausgegeben in dieser Saison, gerade in der Defensive. Die haben fast 30 Millionen ausgegeben, kommen aber am Ende, und das gehört zur Frechheit auch noch dazu, die so Vereine wie Hoffenheim dann an sich haben, trotzdem auf einen Transferplus von 4 Millionen, weil Anton Stach für 20 Millionen zu Leeds United gewechselt ist und damit so ein bisschen die Bilanz beschönigt, ehrlicherweise. Anton Stach, grandioser Kicker, der auch bei Leeds jetzt ein gutes Spiel gehabt hat gegen Liverpool. Mal ein aktueller Bezug. Wer läuft da sonst so rum? Du hast es ja jetzt angedeutet. Oliver Baumann, habe ich schon gesagt, läuft da immer noch rum, ist mittlerweile der Nummer 1 Torhüter der deutschen Nationalmannschaft. Wer hätte das gedacht vor ein paar Jahren, dass der Satz mal fällt? Ist eine sichere Bank für die TSG 1899 Hoffenheim seit Jahren, auch deswegen in der Nationalmannschaft gesetzt und ist auch Kapitän mittlerweile, was ich auch verdient finde. Kommen wir mal zur Defensive. Hier hat Hoffenheim die meiste Kohle ausgegeben im Sommer. Man hat mehrere neue Innenverteidiger geholt, unter anderem Albian Hadjari, kam für 5 Millionen aus Lugano. Koki, nicht Koki, Koko, Machida kam für ebenfalls 5 Millionen von Union Saint-Gilloise, wird aber Hoffenheim gegen den HSV nicht helfen, fehlt aktuell mit dem Kreuzbandriss. Und dann Robin, und jetzt tut mir leid für die Aussprache, ich bin kein Jugoslawe, Hnac ist aktuell der zweite Innenverteidiger, der gesetzt ist. Der ist schon länger im Kader. Ebenfalls im Kader, den man auch kennen könnte aus Bundesliga-Kreisen, Ozan Kabak, der vielleicht auch Minuten sehen könnte gegen den HSV. Rechtsverteidiger hat man vor der Saison einen sehr Premier League erfahrenen Profi geholt mit Wladimir Koufal. Der kam ablösefrei von West Ham. Und Linksverteidiger ist eigentlich Bernardo, den man aus Bochum kennt aus den letzten Jahren. Der ist aber gelb gesperrt, deswegen wird Alexander Prass wahrscheinlich gegen den HSV auflaufen. Die absolute Zentrale des TSG-Spiels unter Christian Ilzer ist aber das zentrale Mittelfeld mit dem Dreiergestirn Leon Advula, der für 12 Millionen von Basel kam. Das ist eine unfassbare Zahl aus Sicht eines HSV-Fans aktuell. Der so richtig das ist, was Nicolai Remmberg bei uns ist, so die Holding Six, der aber im Vergleich zu Remmberg spielen darf. Remmerk ist ja gelb gesperrt. Dann Wout Burger von Stoke City für 4 Millionen gekommen. Niederländer, zentraler Mittelfeldspieler, bester Scorer mit 7 Scorern. Und Grischa Prömel erlebt interessanterweise aktuell so ein bisschen seinen zweiten Frühling unter Ilsa mit 30 Jahren, hat bereits 4 Tore erzielt dieses Jahr. Das ist schon sehr gut. Aber natürlich hat Hoffenheim auch viele junge Wilde im Kader. Das gehört zur TSG, glaube ich, auch immer dazu, dass die sehr viel auf junge Spieler setzen. Und zwei, die alle HSV-Fans kennen und vielleicht auch ein bisschen schlechtere Erinnerungen dran haben, sind natürlich Mohamed Damar und Fisnik Aslani, die dem HSV und auch der ganzen zweiten Liga in der letzten Saison durchaus Probleme bereitet haben, noch mit bei der SV Elversberg unter Horst Steffen. Und jetzt beide mehr oder weniger nach Hoffenheim gekommen sind und direkt Leistungsträger sind. Aslani ist mit 5 Toren Top-Torjäger. Aber man hat auch mit Tim Lemperle einen weiteren Stürmer, den wir aus der zweiten Liga kennen, aus dem letzten Jahr von Köln, geholt. Und auch der funktioniert sofort, hat auch schon 4 Tore erzielt. Und ich lese es jetzt einfach nur mal vor, Bent, wen die sonst so in der Offensive im Kader haben und lasse das unkommentiert. Nur die Namen, damit man mal weiß, was da für eine Power im Kader steckt. Andrej Kramaric, Adam Loschek, Max Mørsted, Mergin Berisha und Ilas Bebou und gerade die letzten beiden genannten haben noch kaum dieses Jahr eine große Rolle gespielt, einfach weil der Kader so groß, so breit und so stark aufgestellt ist. Und dann ist das, glaube ich, auch eine gute Überleitung, um zu den Gefahren für den HSV zu kommen. Was habe ich hier ausgearbeitet? Was man natürlich über Hoffenheim unter Ilzer sagen kann, ist, dass die Außenverteidiger extrem weit rücken und viel Breite geben. Da gab es gegen Dortmund Bilder, da haben die mit dem Torhüter zusammen in einem 3-1-7 aufgebaut. 7 Leute in der letzten Linie. Das kann natürlich dazu führen, dass der HSV sich extrem in die Breite ziehen lässt, die Räume auf der einen Seite sehr groß werden für die TSG zum Kombinieren. Zum anderen kann es aber auch sein, dass wenn der HSV selbst Ballverluste im Zentrum hat, dass die sofort in gefährliche Konter münden können, weil gerade die Stürmer die Möglichkeit haben, früh zu starten, weil man immer Anspielstationen auf der Breite hat über die Außenverteidiger. Das passt auch zu dem zweiten Punkt. Hoffenheim spielt unfassbar direkt und vertikal unter Ilzer. Ist eins der progressivsten Teams der Liga im eigenen Ballbesitz. Gibt kaum Querpässe, sondern es geht sofort nach vorne. Auch hier wieder aufpassen vor Ballverlusten. Jeder Ballverlust kann da echt übel werden. Sonst, was gibt es grundsätzlich über eine Christian-Ilzer-Mannschaft zu sagen? Die spielen sehr körperlich und aggressiv im Pressing. Das heißt, der HSV muss hier eigentlich gefühlt den körperlichen Derby-Modus weiter an den Tag legen, weil sonst wird man hier wahrscheinlich aufgefressen in Hoffenheim. Und das andere ist, die laufen extrem viel. Es ist eine der laufstärksten Mannschaften der Liga. Christian Ilser steht für eine hohe Intensität, für Dauerbewegung. Und der HSV muss hier wirklich aufpassen, dass er da mitgeht, wobei das nicht die große Stärke vom HSV dieses Jahr ist. Der HSV ist eine der laufschwächsten Mannschaften leider dieser Liga. Und es wird besonders wichtig sein, die Zweikämpfe zu gewinnen, zweite Bälle zu holen, Umschaltmomente zu verhindern. Weil, das ist so die Conclusio, das sind genau die Bereiche, in denen Hoffenheim besonders gerne und auch vor allem sehr effektiv zuschlägt. Mit 23 Toren eine sehr gute Offensive in dieser Liga, wenn man Bayern München mal so ein bisschen als Nonplusultra ausklammert. Aber jetzt habe ich viel über die Gefahren geredet und die sind auch da und die sind auch logisch, dass das Hoffenheim mir als Favoritin geht. Die stehen auf einem Europa-League-Platz aktuell mit Chancen auf Champions League. Aber Bent, mach uns doch allen noch mal ein bisschen Hoffnung.
Ja, es wäre leichter, jetzt die Stärken von Hoffenheim noch weiter auszuführen. Sie stellen die Saison, wie gehört, wirklich eine sehr stabil auftretende Mannschaft, die auch ganz wenig offensichtliche Schwächen aufweist. Also es ist mir jetzt nicht so besonders leicht gefallen, hier Chancen herauszuarbeiten. Eine Schwachstelle, die für den HSV wiederum eine Chance bieten könnte, ist allerdings die Anfälligkeit der TSG bei Standards. Dazu vielleicht kurz in Zahlen. Nach dem 5. Spieltag hatte Hoffenheim 9 Gegentore kassiert und davon 7 nach ruhenden Bällen. Also es ist wirklich ziemlich viel im Vergleich. Inzwischen haben sie das so ein bisschen besser in den Griff bekommen, aber gegen Mainz haben sie zum Beispiel dann doch auch nochmal wieder ein Gegentor nach einem Standard bekommen. Und ich denke, dass der HSV bei Ecken oder Freistößen da vielleicht das schon mal im Hinterkopf haben kann, dass da was geht. Ne? Muss ja jetzt nicht mit der Hacke sein, aber dass man da zumindest schaut, dass man sich vielleicht diese Standards so ein bisschen so vorbereitet, dass man da auch mal einen Punch setzen kann. Ansonsten muss man sagen, dass Hoffenheim schon auf den Außenbahnen hin und wieder mal Räume lässt, was auch darauf zurückzuführen ist, dass sie eben über die Außen relativ weit aufrücken, wie du jetzt auch gerade eben schon gesagt hast, und da dann ja auch Räume lassen, die man offensiv gut bespielen kann, wenn man denn so schnell da hinkommt. Ne? Tempo ist jetzt auch nicht die große Stärke des HSV in dieser Saison. Das heißt, wenn sich irgendwie die Chance gibt, schnell umzuschalten, sollte das dann möglicherweise schnell über die Außen funktionieren. Wie es funktionieren kann, konnte man, denke ich, in dem Spiel Hoffenheim gegen Dortmund ganz gut sehen. Dortmund hat das Spiel 2-0 gewonnen. Beide Tore fallen direkt oder indirekt sind direkt oder indirekt über die Außen vorbereitet. Was ist noch eine Stärke, die der HSV vielleicht in diesem Spiel haben kann, was ihn vielleicht von Hoffenheim ein bisschen absetzen kann? Der Support der Fans in diesem Spiel. Der HSV wird mit mehr als 10.000 Fans nach Hoffenheim fahren. Fans, die dem Team wahrscheinlich nach dem Derby-Sieg auch alles verzeihen werden, was dann im Spiel eventuell passiert. Und dieser Drive, der Sieg gegen Bremen gegeben hat, wenn der HSV den konservieren kann, ist das, denke ich, auch eine Chance, die sich bietet. Und ansonsten muss man darauf hoffen, dass man Hoffenheim vielleicht irgendwie auch in eine Phase des Spiels hineinbekommt, in der sie sich nicht so entfalten können. Und ich denke, dann könnte was möglich sein. Ne? Wir haben gesehen, dass der HSV bisher auch mit Ausnahme von Bayern auch in jedem Spiel seine Momente hatte. Und wenn er die vielleicht gegen Hoffenheim auch ein bisschen konsequenter nutzt, als es in der Vergangenheit jetzt der Fall war, dann gibt es auch da eine Chance. Das, das muss man, glaube ich, dann auch gar nicht abreden, aber es wird schwer. Das bleibt, denke ich, als Fazit auch nach den Chancen bestehen.
Ja, es wird ein schweres Spiel, aber gerade diese Auswärtssupport und 10.000 Leute, überleg mal, wie weit Hoffenheim von Hamburg, oder Sinsheim muss man ja sagen, wie weit Sinsheim von Hamburg weg ist und 10.000 Verrückte fahren dahin und nehmen ja wahrscheinlich dieses Stadion ein, weil man kann über Hoffenheim jetzt vieles sagen, aber nicht, dass sie eine kranke Ultraszene haben. Das muss man so sagen und ist ja auch nicht, kann man von einem, und das ist jetzt nicht mal beleidigend gemeint, weil es ist ja nun mal ein Fakt, von dem ehemaligen Dorfverein ja auch nicht erwarten, ehrlicherweise.
Nee. Und Köln ist da auch mit so vielen Leuten eingefallen und die haben da gewonnen. Also, es ist nicht unmöglich.
Ja, die haben Said El Mala, wir haben vielleicht Jean-Luc Dompé. Wir werden sehen. Das ist eine gute Überleitung. Kommen wir nämlich zur Aufstellung, Bent. Und ich sage wie immer, Tor überspringen wir. Das ist Daniel Heuer-Fernandes. Und ich glaube, ich kann auch sagen, oder ich frage diesmal, weil durch die Sperre von Remberg könnte sich ja was ändern. Aber ändert sich bei dir die defensive Dreierreihe in der Innenverteidigung? Nee. Ja, okay, bei mir nämlich auch nicht. Ich habe auch Nicolas Capaldo, Luka Vucevic und Jordan Torunariga. In der Reihenfolge hast du sie wahrscheinlich auch. Kommen wir doch mal zur Vierer-Mittelfeldreihe. Und jetzt wird es natürlich spannend durch die Sperre. Wen hast du da?
Ja, also ich rechne damit, dass Kocholai-Spieli rechts spielen wird. Mhm. Und ich schätze, dass Sami Lokonga im Zentrum spielen wird, zusammen mit Abubakar Soumahoro. Mhm. Und auf der Linksaußenposition habe ich Miro Moore.
Da gehen wir völlig auseinander diesmal. Wird spannend sein, wer am Ende recht hat. Ich gehe nochmal mit Bakary Yatta in dieses Spiel. Ich glaube,
ich auch gern sehen.
Dass du hier gegen Hoffenheim da auch gute Möglichkeiten hast. Ich habe auch Sambi Lokonga, ist für mich gesetzt. Ich hoffe, dass El Fadli fit wird, ehrlicherweise, und habe ihn jetzt hier einfach mal aufgestellt. Sonst würde ich hier wahrscheinlich, oder würde ich, rechne ich hier mit Jonas Meffert tatsächlich. Nicola Remberg selber hat ja auch über Jonas Meffert direkt nach Abpfiff gesprochen, dass das eine Möglichkeit wäre. Und ich habe aber auch auf der linken Schiene Miro Muheim. Wen hast du vorne drin? Wie sieht deine Dreierreihe offensiv aus?
Von rechts habe ich Rayan Philippe. Mhm. Vorne drin habe ich Yusuf Paulsen. Und mhm. links habe ich Jean-Luc Dumpé.
Mhm. Ich habe, auch hier bin ich anders als du, also es wird richtig spannend diesmal zur Abwechslung. Ich habe Fabio Vieira. Ich habe Rayan Philippe nochmal auf der 9. Weil ich glaube, ich habe auch erst Paulsen gehabt und dachte mir dann so, es passt nicht zum HSV, weil solche Spieler behutsam aufgebaut werden, dass er direkt jetzt wieder von Anfang an spielt. Ich glaube, Paulsen wird wieder so diese 5-6 Spiele brauchen, leider ehrlicherweise, bis er dann wirklich eine legitime Startelf-Option ist. Ich würde ihn auch gern sehen, also von daher fair, dass du es gemacht hast. Ich fürchte einfach, der HSV wird ihn nicht aufstellen, ehrlicherweise. Oder Merlin Polzin und sein Coaching-Team.
Aber dann will der Fadli doch auch nicht spielen, oder?
Ja. Wobei da, weil, aber da ist die Not halt größer.
Wir werden sehen.
Aber du hast schon recht, du hast schon recht. Wir werden es sehen. Und links, da brauchen wir nicht drüber diskutieren, das ist Jean-Luc Dompé.
Ja.
Und dann, Bent, will ich noch einen Ergebnistipp von dir.
Tipp 1-1.
Ja, habe ich hier auch stehen. Hat mir die letzten Wochen gute Dienste geleistet, dieser 1-1-Tipp.
War immer richtig. Das.
Einmal richtig, immer richtig. So.
Moin Mädels. Was geht bei den HSV-Frauen?
Und dann kommen wir zu Moin Mädels und ja, puh. Die HSV-Frauen befinden sich weiterhin im Sinkflug zurück nach Liga 2. Gegen den ersten FC Köln setzt uns jetzt eine harte 1-4-Niederlage, bei der fand ich die Tore auch teilweise viel zu einfach fielen. Teilweise war es wirklich nur ein Pass in die Tiefe, Schuss-Tor. Die ernüchternde Bilanz jetzt nach 12 Spielen ist nur ein Sieg, 4 Unentschieden und ganze 7 Niederlagen. In der Liga hat man von den letzten 5 Spielen 4 verloren, Pokal ausgeklammert, kassierte dabei 13 Gegentore. Das Platz 13 ist auch der Tabellenplatz, auf dem man steht. Das ist der erste Abstiegsplatz, weil Essen wieder gewonnen hat. Hoffnung macht zumindest, dass Essen und das rettende Ufer aktuell nur einen Punkt entfernt ist. Aber man hat sehr harte Spiele jetzt vor der Brust, auswärts beim Tabellenführer in München. Und beim Tabellenzweiten in Wolfsburg noch vor Weihnachten, wo eigentlich 0 Punkte erwartbar sind. Und der HSV, ich habe es eben schon gesagt, ist leider im Frauenfußball auf dem besten Weg aktuell in die zweite Liga. Und das Problem liegt in meinen Augen halt in der Qualität auf dem Platz. Aber das ist auch vielleicht auch ein bisschen die Geschichte von, was war überhaupt möglich ranzuholen für diese Mannschaft finanziell. Und vielleicht ist es einfach nicht möglich, auf diesem Niveau mitzuhalten. Das werden wir sehen. Wir hoffen es natürlich alle und drücken den Mädels weiter die Daumen. Und Support ist ein gutes Stichwort, denn München, ebenfalls ein gutes Stichwort. Das DFB-Pokal-Viertelfinale der Frauen ist ausgelost worden und die HSV-Frauen treffen im März zu Hause im DFB-Pokal-Viertelfinale auf die Frauen von Bayern München. Und Bent, das ist doch mal wieder ein richtig schönes Spiel, um für die Mädels den Volkspark voll zu machen, oder?
Ja, absolut. Also ich war in der Saison jetzt auch zu einem Punktspiel auch noch gar nicht da und spiele schon so ein bisschen mit den Gedanken, sich das mal anzuschauen. Ich meine, die Bayern bringen zahlreiche Nationalspielerinnen mit. Im Grunde, ich glaube, die ganze Startelf müsste bei denen aus Nationalspielerinnen für ihre jeweiligen Nationen bestehen. Absolut. Und sportlich wird der HSV der krasse Außenseiter sein. Aber Volkspark ist der Volkspark und hat der HSV ja bekanntlich immer eine Chance.
Eben. Stübi hat es gesagt. Und das, finde ich, sind sehr schöne Abschlussworte für diese Folge. Dann machen wir die Derby-Folge zu, hören uns nächste Woche wieder, wenn wir uns auf das Gastspiel von Hoffenheim schauen und dann auf den Abschluss der Hinrunde, in Anführungsstrichen, gegen Eintracht Frankfurt vor der Weihnachtspause. Und dann würde ich sagen, Ben, wenn du nichts mehr hast, lassen wir das jetzt hier für heute an der Stelle sein.
Nee, ich gucke jetzt Champions League. Ich glaube, so viel haben wir noch nicht verpasst, wenn ich hier gerade die
Ich
Ergebnisse
glaube
sehe.
auch nicht. Ich glaube auch nicht. Hab da
Die haben auf
nochmal
uns
Spotlight.
gewartet, die Jungs.
Absolut. Ich kann nur sagen, genießt diesen Derby-Sieg alle. Und der HSV ist auf einem guten Weg. Das hat er aber nur wieder unterstrichen. Und in diesem Sinne würde ich sagen, das war eine Halbzeit HSV. Macht's gut und ciao.
Ciao, ciao.
Eine Halbzeit HSV. Der Podcast zum Hamburger Sportverein von Ben Strebel und Tim Ottenberg.
Musik macht Menschen unsterblich, aber hinter dem Glanz der Bühne beginnt die Dunkelheit. Machtmissbrauch, Gier, Lügen und Geschichten, die nie ans Licht kommen sollten.
And the shock news this morning is that ex-Beatle John Lennon has been shot dead in New York.
The singer Amy Winehouse has been found dead in her North London flat.
Tatort, Musik, Sex, Crime und Rock'n'Roll.
Hallo, ich bin Malte Asmus und in Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll gehe ich solchen Geschichten nach. Wir erzählen von den wahren Skandalen der Musikindustrie, von Machtspielen hinter goldenen Schallplatten, von zerstörerischen Beziehungen, von Geld, das Karriere macht und Leben ruiniert. Von Amy Winehouse bis Kurt Cobain, von Betrug und Korruption bis zu Gewalt und Mord.
Shakur was shot 4 times after leaving the Mike Tyson boxing match in Las Vegas.
Wir rekonstruieren, was wirklich geschah und fragen, wer trägt eigentlich die Schuld, wenn Ruhm gefährlich wird? Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll. Wahre Skandale, echte Verbrechen, Geschichten über Ruhm, Rausch und den Preis dafür, alles zu wollen. Abonniert Tatort Musik am besten schon jetzt im Podcatcher eurer Wahl und folgt uns auch bei TikTok und Instagram. Alle Links findet ihr selbstverständlich in den Shownotes. Wir hören uns.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.